Hallo Hockey-Freunde und willkommen zum Anaheim Ducks Blog, euren Anaheim Ducks Podcast, der sich auch um Themen um die NHL und natürlich auch jetzt um den Four Nation Face-Off, Four Nation, nennen wir es doch gleich komplett richtig, Four Nation Wettbewerb in der NHL beschäftigt. Und darum soll es in der heutigen Episode gehen. Erstmal kurzer Newsüberblick unserer Anaheim Ducks. Das ist ja immer noch ein, ja, primärer Anaheim Ducks Podcast. Dazu noch Thema aus der NHL. Ist natürlich gerade Pause, bis auf natürlich die vier großen Nationen, die ihr Turnier ausspielen. Darum lasst uns gleich loslegen. So, liebe Freunde, ich hatte schon in den letzten Episoden gesagt, dieser Zeitraum, wo die NHL pausiert, das Four Nation Turnier ausgetragen wird, gibt es mit Sicherheit die Möglichkeit, im Front Office gewisse Dinge einzuleiten oder auch vorzubereiten. Und auch weiterhin ist John Gibson das Thema. Natürlich hast du jetzt auch mit angeblich Stromy, also Ryan Strome, eventuell auf dem Trade-Block, müssen wir sehen, sehe ich noch nicht so hundertprozentig. Getzlaf sage ich schon, meine Güte. Seagrass ist weiterhin großes Thema. Da hatten wir, ich habe letztes Mal ausführlich drüber gesprochen. Diesmal soll es mal wieder um John Gibson gehen, weil da kristallisiert sich jetzt immer mehr raus. Es ist zu vermuten, dass John Gibson in der Vergangenheit und jetzt auch nochmal kürzlich mitgeteilt hat, dass wenn ein Trade passiert, er hat eine Trade-Klausel im Vertrag, er muss den Ducks 10 Teams nennen und von den 10 mit diesen Teams auf Anaheim verhandeln. Und John Gibson priorisiert anscheinend die Hurricanes und die Oilers. Okay, wir müssen das mal ein bisschen gucken, wie realistisch ist das? Gucken wir uns die Oilers an, die natürlich auf die Torhüter-Position noch was machen müssen, eventuell sogar schon, aber auf jeden Fall, da das Potenzial hat, eine Veränderung vorzunehmen. Die Frage ist natürlich, wie kann man das Ganze bezahlen? Sie sind knapp über ein Cap, haben unter 1 Million Cap Space. Sie haben mit Stuart Skinner jemanden, der aktuell ja so die Nummer 1 ist. So würde ich das Ganze einschätzen, aber damit überhaupt nicht happy sind. Und sie würden auf jeden Fall gerne da was machen und die Fühler haben sich wohl ausgestreckt, auch an Gibson. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie damit happy wären, John Gibson in ihren Kasten zusammen. Aber wie wollen sie das ganze Ding bezahlen? Jetzt auf den Dollar genau 207.337 Dollar Cap Space haben die Oilers übrig. Wie könnte sich ein 1 zu 1 Trade jetzt nur zwischen uns und den Oilers, ja, finalisieren? Ist davon auszugehen, dass man Skinner abgibt, allein schon um da keinen Knatsch in der Kabine zu haben, dass da Ruhe reinkommt, Gibson die klare Nummer 1 ist. Sie könnten 2,6 Millionen streichen, was natürlich jetzt nicht auf dem ersten Moment viel weiterhilft. Wenn wir das Ganze mal überschlagen, dann fehlt immer noch ordentlich Geld, um Gibson da unterzubekommen. Das wird auf jeden Fall schwierig. Wie gesagt, Skinner hat nächste Saison noch einen Vertrag. Das könnte man als Ducks machen. Okay, wir nehmen ihn mit rein. 2,6 Millionen. Als Backup natürlich auch eine gewisse, ja, gewisse, ja, gewisses Cap, was man da sich eingestehen muss. Aber was macht man nicht alles, um sich in der Franchise irgendwie besser aufzustellen? Wobei besser ist vielleicht im ersten Moment. Ja, wir müssen sehen, was wir da bekommen. Also Draft Picks wird halt schwierig. Oilers haben keinen First Round Pick 2025. Die müssten sowieso noch Spieler abgeben. Es kann natürlich gut sein, dass wir von Gibson was einbehalten. Das will ich gar nicht ausschließen. Wird wahrscheinlich so kommen. Vielleicht noch mit dem dritten Team dazu. Anders kriegst du das ja kaum unter. Die Oilers werden natürlich auch keinen Topspieler abgeben. sehen sich logischerweise weiterhin als Contender und wollen jetzt wirklich höchstwahrscheinlich, so würde ich das einschätzen, echt all in gehen und versuchen das Team ja bestmöglich aufzustellen und wirklich jetzt nochmal anzugreifen und vielleicht dieses eine Spiel mehr zu gewinnen in der Finalserie. Wir sind weiterhin auf der Suche nach dem ja, rechten Defender. Ist natürlich die Frage, ob die Oilers jetzt Evan Bouchard abgeben, der diese Saison nur noch unter Vertrag steht, ist aber Restricted Free Agent, also da haben die Oilers auch gute Chancen, ihn zu halten. 3,9 Millionen und 2,6 Millionen, dann hätte man schon fast das Geld für John Gibson zusammen mit Einbehaltung. Das würde ein Deal sein, den ich eingehen würde. Und du hättest deinen Top-Verteidiger, beziehungsweise hättest du einen, der Potenzial hat. Aber ob die Oilers ihn denn abgeben, ist schwierig, ist wirklich schwierig. Ist ihr halt Nummer 1 rechter Defender. Die Saison auch schon 35 Vorlagen gemacht und 9 Tore. Ich kann es mir kaum vorstellen. Das sieht man, das ist hart. John Gibson hat bis 27 Vertrag, 6,4 Millionen. Das wird schwierig, dann Deal einzutüten jetzt sofort. Im Sommer könntest du das Ganze anders auflösen. Da ja, laufen Verträge aus, die dann nicht mal gegen den Cap zählen. Wir haben nicht die Not, ihn unbedingt abgeben zu müssen. Spielt eine gute Saison, das müssen wir ihnen auch mal sagen. Müssen ihn nicht vom Hof jagen. Aber es ist ja, denke ich, auch kein Geheimnis, dass Dostal da auf jeden Fall bald übernehmen wird, komplett als Nummer 1. Und das bedeutet also, wir brauchen Backup. Also wir werden einen Goalie dazunehmen in einem Trade, wenn wir Gibson abgeben. Ja, das wird schwierig. Ich weiß auch gar nicht. Also ich finde es fast unmöglich, das zu Deadline hinzubekommen. Das müsste schon, also auf jeden Fall ein drittes Team mit dabei sein, das auch noch was vom Vertrag nimmt. Vielleicht kriegt man es dann irgendwie unter. Aber dann muss man auch sagen, ja, dann gib mal was her. Wir müssen ihn echt nicht verschenken. So wie beim Fowler Trade. Also das weiß ich nicht. Auch verdiente Spieler, wenn die weggehen sollen, kann man auch sagen, okay, verdienter Spieler, wir versuchen was möglich zu machen. Aber wir haben ja auch nichts zu verschenken und wollen auch einfach mal wieder ein kompetitives Team auf dem Eis haben. Ja, es ist echt spannend. Es ist wirklich, wirklich spannend. Das kann echt interessant werden. Auf was die Oilers generell machen möchten auch, ne? Wollen die auf Teufel komm raus, John Gibson holen. Er wird immer mit denen in Verbindung gebracht und ich sehe es auch, ein Szenario, wo er da spielt und er da glücklich ist und die Oilers glücklich sind. Aber wir müssen ja auch glücklich werden. Zumindest müssen wir so entschädigt werden, dass wir uns da weiterentwickeln können. Und da habe ich große Bedenken, dass das jetzt zu Deadline der Fall ist. Bei Carolina wäre so zu sehen, dass das gleiche Problematik. Die wollen natürlich auch aufstocken, waren ja schon aktiv, ihr habt es sicher mitbekommen, mit Rantan, Let's Trade, und haben sich ja auch was einfallen lassen mit Chicago noch mit drin. Und ja, spannend, wirklich spannend, was die vorhaben. Da ist natürlich jetzt interessant, dass die das aktuelle Goalie-Tandem mit Koševkov haben und Freddie Anderson, alter Bekannter, Ducks-Spieler, könnte nochmal zurückkehren. War oft verletzt, hatte Probleme, gesund zu bleiben. Vielleicht probiert man es mit ihm. 3,4 Millionen ist nach der Saison Free Agent. Wenn es nicht funktioniert, ist im Sommer ja auch vorbei, so hart es sich anhört. Man muss nicht mit ihm verlängern. Den könnte man abnehmen, 3,4 Millionen. Denn fehlen noch 3,2 Millionen für Gibson. Aktuell sind sie minus die Hurricanes mit 700.000 oder rund 700.000. Da müsste man noch einen Spieler dazu bekommen. Es wird nicht Brad Burns sein, nehme ich mal stark an. Mit dem versucht man All-In zu gehen. Hat auch eine No-Movement-Klausel, ist auch schwierig. Müsste ja das Okay geben, nach Anaheim zu gehen. Sie gehen nur mit 6 Defender, haben sie aktuell drin im NHL-Roster. Auch das wird schwierig. Wir könnten bei Gibson ein bisschen was einbehalten. Das limitiert uns natürlich auch, aber wir haben genug Cap Space. Zur Not würde man das noch hinbekommen. Sie haben noch einen First-Round-Pick 2025. Ja. Vielleicht wären es eher die Hurricanes. Vielleicht eher die Hurricanes aufgrund dessen, dass sie einen Goalie abgeben, der mehr Cap von der Liste nimmt, aus den Büchern streichen würde. Aber es wird spannend. Es wird wirklich spannend. Also ich bin echt aufgeregt. Wie gesagt, ich wäre froh, wenn es vorbei ist, wieder aber gut aus der Sache rausgehen, dass wir da wirklich jemanden bekommen oder ich will eigentlich auch keine Picks mehr. Wir haben so oft jetzt früh und gut gepickt, also hochgepickt. Wir brauchen mal Spieler, die uns jetzt auch weiterhelfen. Vielleicht ist da Right Defender dabei mit Ersatz Backup Goalie für Dostel. Vielleicht müssen wir ein bisschen Captain einbehalten, kriegen dafür dann noch einen Spieler dazu. Aber wir haben jetzt genug junges Talent reingeholt und jetzt Zeit ist, wirklich mal auch aktiv zu werden. Aktiv meine ich, dass man Spieler reinholt, die jetzt spielen, die uns jetzt weiterhelfen und womöglich auch die nächsten Jahre uns unser Vorhaben da weiter bekräftigen. So, das war eine kurze Einschätzung nochmal zu John Gibson. Wir haben schon in der Vergangenheit viel und oft über ihn gesprochen. Es ist schwer. Ich fasse nochmal zusammen. Sehr schwer. Vertrag bis 2027, 6,4 Millionen Cap Hit zur Deadline. Er will mit Sicherheit nur zu Teams, die gut sind. Und gute Teams haben bekanntlich nicht so viel Cap Space. Das macht das Ganze schwierig. Es wird, wenn es passiert, höchstwahrscheinlich ein 3-Team-Trade werden. Ich gehe davon aus, dass wir ein bisschen Cap einbehalten oder das dritte Team Cap einbehält, was dann irgendwie einen Teil vom Gibson-Vertrag übernehmen muss. Das wird auf jeden Fall spannend. Dazu reden wir aber bald nochmal ein bisschen ausführlicher, wenn hoffentlich neue Gerüchte, neue Daten, neue Meinungen da offen sind. Gerade ist es ein bisschen ruhig, das habe ich nicht so erwartet jetzt in der NHL-Pause quasi. Aber wir bleiben da weiter dran. Und bevor wir uns jetzt ans Four Nation Face-Off machen, atmen wir einmal durch. Hallo Hockey-Freunde und willkommen zurück zum zweiten Teil der heutigen Episode. Ja, über die Gerüchte um John Gibson haben wir gerade gesprochen. Jetzt lass uns reingehen in die letzten Tage ins Four Nation Face-Off und beruhigen uns erstmal, weil was da geboten wurde, das war absolut krass und ich bin echt geflasht. Meine Erwartungen waren hoch, aber das ist schon echt, echt stark. Erstmal muss man sagen, es ist echt ein Traum, McDavid und Sidney Crosby irgendwie zusammen in einer Reihe zu sehen. Und auch Crosby, der wieder abgerissen hat. Und ohne was vorwegzunehmen, leider seine 15-Jahres-Streak ohne Niederlage mit Kanada. Natürlich war er nicht bei jedem Turnier dabei, dass die gerissen ist. Es ist Wahnsinn, was da alles los ist. Aber wir fangen mal ein bisschen chronologisch an. Das erste Spiel war Kanada gegen Schweden. Da hat man schon die ganze Energie gemerkt. Sidney Crosby war gut drauf, machte drei Vorlagen. Kanada lag relativ schnell 2-0 in Führung. Dann macht Schweden den Anschluss. Kanada macht dann das 3-1. Kanada lässt so ein bisschen nach, hatte ich so den Eindruck. Und die Schweden sind ja auch gut, das ist so ein gutes Turnier. Kommen auf 3-3. Es geht in die Overtime hin und her. Oh, wahnsinnige Stimmung. Mitch Warner, der mit dem schönen Handgelenkschuss, denn. Ja, schon ein bisschen überraschend aus der Position ist er drin. Kanada gewinnt 4-3. Die haben unfassbar geile Trikots. Ich meine, Trikots sind alle cool. Aber dieses Kanada-Trikot, das war Wahnsinn. Absolut Wahnsinn. Ich finde es mega hübsch. Und ich bin echt, echt geflasht. Und ja, aber auch die anderen Spiele, echt cool. USA, da sieht man mal, was drin ist, wenn USA wirklich das ganze Team beisammen hat. Also die ganzen Top-Spieler. Schlagen Finnland. Also für mich, da fehlt mir schon fast die Sprache. Gewinnt 6-1 gegen Finnland. Und zeig mal, wie gut auch ein Team USA ist und was in den letzten, ja, ich würde schon sagen, 10, 15 Jahren deiner Jugendarbeit geleistet wird und wurde. Sie lagen 1-0 hinten, aber dann haben sie schnell einen Gang hochgeschaltet. Brady Tkachuk, Matthew Tkachuk, die Tore geschossen, auch Jack Günzel, Matt Boldy. Also wirklich ein Feuerwerk abgelassen. Das Ganze in Montreal wurde das ausgetragen. Und ja, gewinnen 6-1 gegen Finnland und zeigen nicht oder geben ein Statement ab, was man so nicht erwarten konnte, einfach. Also wirklich, wirklich stark. Mit Team USA in dieser Verfassung ist dann höchstwahrscheinlich auch bei den Olympischen Spielen zu rechnen. Ja, dann ging es natürlich bei dem, oder waren so die Rivalry Games. Fangen wir erstmal an mit dem Skandinavien Game. Finnland gegen Schweden. Finnland war natürlich unter Zugzwang, selbstverständlich. Du kannst nicht. Oder mit zwei Niederlagen wärst du schon raus, hättest keine Chance mehr aufs Finale. Auch ist das Ligasystem ja so aufgebaut, für einen Sieg in der regulären Spielzeit gibt es 3 Punkte, für einen Overtime-Sieg gibt es 2 Punkte und in der Niederlage Overtime oder auch Penalty-Schießen gibt es 1 Punkt, also so wie in der DEL. Wirklich cool. Finnland schlägt Schweden 4 zu 3 und gibt sich noch eine Chance aufs Finale. Schweden hat 1-0 geführt, denn haben die Finnen das gedreht, dann hat Schweden das gedreht, dann macht Alexander Barkov noch den Ausgleich um Mikael Granlund in der Overtime zum Sieg für Finnland und gibt noch minimal Hoffnung aufs Finale. Wirklich stark, das Spiel war diesmal in Montreal natürlich ausverkauft, geile Stimmung. Wer Football verfolgt bei den 49ers, George Kittle war beim Spiel im Schweden-Trikot. Also wirklich cool, dass das auch so außerhalb des Eishockey-Kosmos so wahrgenommen wird. Aber ich glaube, das war wirklich eine der besten Ideen der NHL der letzten Jahre, so ein Turnier da ins Leben zu rufen. Und dann war natürlich das Rivalry-Game überhaupt. Und wer das gesehen hat, hat auch gesehen, was das mit den Spielern macht, dass das kein Freundschaftsspiel ist oder wir daddeln hier ein bisschen rum und hoffen, dass alles gut wird und sich keiner verletzt, sondern ey, den zeigen wir mal, wo der Frosch die Locken hat. Und gehen wir mal rein ins erste Bulli und der Ref gibt das Bulli und du merkst schon, jetzt geht's los und natürlich die erste Schlägerei und wir haben 3 Fights in den ersten 9 Sekunden. Das habe ich so auch nicht erwartet. Ich habe schon erwartet, dass es da vielleicht mal scheppert. Aber wir hatten geile Hits, denn diese 3 Fights, richtig geil. Also was da für eine Atmosphäre war, hat Wahnsinn, Wahnsinn. Das Ganze natürlich in Montreal. Richtig, richtig cool. Wurde noch Connor McDavid das 1-0 gemacht hat. Ich glaube, da ist das Hallendach weggeflogen. So hatte ich das vom Fernseher zumindest den Eindruck. Was da auf einmal los war. Also wirklich, wirklich stark. Also ich war echt begeistert. Und dieses Turnier, also wirklich, ich kann es nochmal sagen, richtig geil, macht so viel Spaß. Denn dreht USA das und zeigt die komplette Stärke, was in Team USA drin steckt. Und wie Dylan Larkin dieses 2-1 macht. Und dann später auch Jack Günzel, Empty Netter. Zeigt nochmal, wie stark USA ist und wie abgezockt die Jungs auch sind. Und wenn man mal die Hits-Statistik nimmt, USA 34 Hits, also Hits-Checks, ne, nimmt wie es wollt. Kanada 29, das ging schon zur Sache und das war schon krass. Für Kanada wird es natürlich jetzt schwierig, noch ins Finale einzuziehen, was natürlich nicht ausgeschlossen ist, ne? Sie müssen das letzte Spiel logischerweise gewinnen. Und ein bisschen auf Schützenhilfe hoffen. Und dann bin ich hoffentlich gespannt auf ein Traumfinale und die Teams dann nochmal zu sehen. Für USA ist es der zweite Sieg und sie sind durch, sind schon im Finale. Für alle, die es nicht ganz mitbekommen haben. Also es ist dieses Round-Robin-System. Das bedeutet, dass der erste im Finale ist und der zweite. Und dritte und vierte sind ausgeschieden, ne? Nachdem in der Gruppenphase jeder gegen jeden gespielt hat. Gehen wir aber rein in die Tabelle. USA, wie gesagt, 6 Punkte nach 2 Spielen sind durch. Kanada 2 Punkte, Finnland 2 Punkte, Schweden 2 Punkte. Kanada jetzt gegen Finnland haben es quasi selbst in der Hand, müssen aber in der regulären Spielzeit gewinnen. USA gegen Schweden. Ja. Mal gucken, wie USA spielt, aber die wollen, denke ich mal, einfach gewinnen. Ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen. Für Schweden sieht es schon. Ja, die müssen ein bisschen hoffen, dass am besten wäre für die, dass Finnland gegen Kanada in Overtime geht, Schweden selbst gewinnt. Dann hätten sie 5 Punkte. Ja, und Finnland in vielleicht 3 mit der Overtime-Niederlage gegen Kanada und Kanada 4. Dann wird es reichen für Schweden. Ich hoffe ein bisschen auf Kanada. Ich will es nochmal sehen, USA gegen Kanada in diesem Finale im Four Nation Face-Off. Und bin da schon gespannt. Auch wenn es Schweden wird oder Finnland, also bin ich dann auch nicht traurig. Ich will geiles Hockey sehen. Aber irgendwie, auch weil das Turnier natürlich von der NHL organisiert ist und da drüben ist, wäre USA gegen Kanada nochmal für den neutralen Fan echt eine feine Sache. Ja, liebe Freunde, ich denke, das war's dann auch schon für heute. Wir haben kurz drüber gesprochen, nur ein kleines Update. Zu den DAX ist es gerade ein bisschen ruhig. Vielleicht wird hinter den Kulissen noch einiges vorgearbeitet. Ich denke, man wird da nicht ohne Taten rumsitzen. Und die Trading Deadline kommt ja auch immer näher, sodass wir da auf jeden Fall noch interessante Wochen haben. Und auch die DAX werden da mit Sicherheit involviert sein in der ganzen Trading-Deadline-Debatte, beziehungsweise was dann auch losgeht. Am 7. März ist Trading-Deadline. Da wird es mit Sicherheit zum Beispiel von Eishockey News auch wieder einen Ticker geben. Wir werden hier auf jeden Fall an der Stelle dann berichten. Das wird auf jeden Fall ein heißer Tanz. Vielleicht geht es noch was in Richtung Playoffs von so DAX mit einem kleinen Schmunzel. Persönlich glaube ich es nicht. Davon fehlt noch ein Stück was. Aber so wie sich die Mannschaft jetzt vor der Pause gegeben hat, habe ich jetzt schon Bock, wenn es am Sonntag gegen die Boston Bruins geht. Also Freunde, bis dahin, bleibt gesund und ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.